Rote Wien ist so ein bisschen Namensstifter für diese Broschüre, für dieses Strategiepapier, weil dort historisch schon insofern einmalig etwas umgesetzt wurde durch die damalige SDAP-Ö, also Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs, die nach den Wahlen 1919 es irgendwie geschafft hat, sich durchzusetzen mit einem reformsozialistischen Projekt, eben auf so Bedingungen zu reagieren wie Wohnungsnot, eben, dass man eine soziale Infrastruktur aufbaut und eben nicht privatisiert, oder man hätte auch ganz andere Lösungen finden können. Und da eben so Dinge gegriffen haben, also dass man ein anderes Steuermodell eingeführt hat, zum Beispiel eine Luxussteuer auf Sekt- und Hausangestellte oder zum Beispiel eine zweckgebundene Wohnbausteuer auf Mietwohnungen, und die betraf dann eben dann vor allem die Reichsten 0,5%, also die sozusagen die reichsten 0,5% haben also einen Großteil dieser Wohnbausteuer gedeckt, und die Folge ist dann eben, dass die Mietwohnung als Ware damit unattraktiv geworden ist, und nebenbei entstehen halt oder sind dann eben über 60.000 Sozialwohnungen entstanden, dazu Gewerberäume, Schulen, Krankenhäuser, Theater, Kinos und so weiter, die ja auch noch bis heute bestehen, und Wien hat auch noch bis heute einen relativ hohen Anteil sozialen Wohnungsbaus. Und insofern war das eine gute Ausgangsbedingung, auch wenn das sozusagen staatlich initiiert und geleitet wurde. Und das ist sozusagen der Unterschied auch dann in unseren Forderungen. Wir wollen, dass es nicht staatlich geleitet und organisiert wird. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, wie das genau ausstaffiert sein soll. Daran unterscheidet sich das schon sehr stark. Aber an sich, dass zu der Zeit bis zum Austrofaschismus, der dann so in den Anfang der 30er Jahre dann begann, konnte sich das eben so entwickeln. Das ist erstmal eine gute historische Vorlage oder eine Blaupause, dass das schon mal funktioniert hat, also in Teilen, auch wenn wir uns da einige Dinge schon nochmal anders vorstellen.
Und um dann wiederum das Rote Berlin aufzubauen, habt ihr euch ja einen Dreischritt überlegt, den ihr sehr genau aufführt. Du hast es ja schon gerade angespielt auf Forderungen, die ihr dann in dem Papier erhebt. Vielleicht kannst du die mal konkret benennen.
Das mit dem Dreischritt ist ganz praktisch, weil sich eben es zum einen an das Rote Berlin orientiert, nämlich auch, das ist nämlich der erste Schritt, dass man den privaten Wohnungsmarkt zurückdrängt, eben durch Steuern, Regulierung, eben Marktbehinderung, also dass einfach die Investition in Wohnraum, in Mietwohnungen und so weiter unattraktiv wird, dass damit eben nicht spekuliert werden kann und dass sozusagen der Wohnungsmarkt als solcher eigentlich zurückgebaut wird. Und das bringt uns zu dem zweiten Schritt, dass Wohnraum als solcher eben als Gemeingut auszubauen ist. Also da fallen dann so Stichworte wie Rekommunalisierung, Aufkauf von Häusersegmenten und auch Enteignung oder bis zur Enteignung. Das ist ja ein großes Wort, und viele Leute denken dann an die DDR oder denken an bestimmte sozialistische Praktiken. Darum geht es uns nicht, sondern für uns ist dabei entscheidender, wenn es dem Allgemeinwohl dient. Also fallen ja vor allem so Beispiele ein, wie soll eine Autobahn gebaut werden und dann wird auch enteignet, oder Bergbau oder selbst Banken können enteignet werden. Also wenn da sozusagen im Vordergrund steht, dass das Allgemeinwohl dadurch vorangetrieben wird, dann ist das auch legitim. Und das bringt uns letztendlich zu dem dritten Schritt, nämlich, was heißt eigentlich Allgemeinwohl? Da fällt eben das Stichwort neue Gemeinnützigkeit und Demokratisierung. Und da geht es halt eben darum, konkret nicht nur bestimmte Modelle des gemeinsamen Lebens oder Wohnens zu fördern, also zum Beispiel eben Genossenschaften oder das Mietshäusersyndikat ist ja auch ein weiteres Beispiel, wo das schon umgesetzt wird, also wo die Leute, die in den Häusern wohnen und leben, das auch selber organisieren, wobei nicht alle Genossenschaften so funktionieren. Also es gibt in Berlin 6 landeseigene Genossenschaften, die auf jeden Fall nicht so funktionieren, dass dort die Mieter und Mieterinnen mitbestimmen können oder nur ungenügend mitbestimmen können darüber, welche Sachen im Haus anfallen und so weiter. Und da geht es eben darum, gerade im dritten Schritt hier dafür zu sorgen, dass das demokratisiert wird, also ein Mitbestimmungsrecht der Mieter und Mieterinnenräte, dass die dafür auch entschädigt werden, weil es ist ja ein Zeitaufwand. Also großes Stichwort Demokratisierung, Selbstverwaltung, und vielleicht nochmal wichtig als Nachtrag, dass diese drei Schritte jetzt nicht so verstanden werden sollen, dass die so nacheinander stattfinden, sondern eigentlich parallel. Also dass man an verschiedenen Stellen Forderungen stellt, Dinge einfordert, sich organisiert, sich vernetzt und genau. Und ich erst auf den zweiten Schritt warten muss, weil man den ersten noch nicht vollzogen hat.
Um diesen Dreischritt umzusetzen, habt ihr euch verschiedene Maßnahmen auf Bundes- und Länderebene überlegt. Zum Beispiel, dass ihr die Stärkung von Mieterinnenrechten fordert, also dass Mieterinnen mehr Rechte bekommen. Und zum Beispiel können ja die Kosten bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen von Vermieterinnen auf die Mieterinnen umgelenkt werden. Und das führt dann oft zu höheren Mieten und befeuert Verdrängungsprozesse. Also mehr Rechte für Mieterinnen, das ist toll, aber wie soll das denn konkret erreicht werden?
Also zum einen kann und sollen Mieterinnen mehr Rechte zukommen, indem schon allein die Wohnform verändert wird. Also wenn wir wegkommen von privaten Mietshäusern, deren Miete eigentlich bestimmten fast willkürlichen Prozessen und Einflüssen ausgeliefert ist, wenn wir davon wegkommen und einfach gemeinnützlicher Wohnen denken und auch umsetzen, dann schafft das ja einfach Spielräume auch der Mitgestaltung. Und bis dahin, das ist sozusagen eben mit diesem Dreischritt zu verstehen, man kann die nicht nacheinander machen, sondern muss sie parallel laufen lassen, dass sich Mieter und Mieterinnen eben vernetzen müssen. Und das kann schon im Kleinen anfangen, dass sich eben Bewohner und Bewohnerinnen eines Mietshauses dann eben zusammenschließen und sich regelmäßig treffen und einfach darüber austauschen, unter welchen Bedingungen sie eigentlich dort leben und welche Miete sie bezahlen müssen. Also das ist irgendwie ganz, ganz wichtig. Also sozusagen diese Vernetzung, und die ist natürlich auch sehr langwierig oder für einige vielleicht auch schwer umsetzbar. Also da ist es dann wichtig, eben Leute auch zu unterstützen, weil es eben sozusagen ganz aktuell gerade bei uns passiert. Es gibt eine Initiative, die halt nennt sich Deutsche Wohnen enteignen, also wo sich eben Bewohner und Bewohnerinnen aus Häusern, die der Deutschen Wohnen AG gehören, regelmäßig treffen, und jetzt eine Kampagne gestartet wurde, auch eine Pressekonferenz, die erstmal darauf aufmerksam macht, es gibt diese Kampagne, und daraus könnte gerade einfach mehr erwachsen, weil vielleicht andere Mieter und Mieterinnen merken, okay, man kann sich engagieren, man findet Gehör. Genau, also sozusagen einfach Leute dafür zu sensibilisieren und zu politisieren, dass sie damit nicht allein sind und dass sich da auch eben etwas verändern kann, wenn man sich zusammentut und sich engagiert.
So Mieterinnen sensibilisieren und so kleinere Bündnisse vielleicht in einem Mietshaus, dafür seine Rechte zu kämpfen, das sind ja schon jetzt eher kleine Schritte. Und die Forderungen, die ihr aufstellt, die ja im Prinzip sind, also die Wohnungen, Wohnraum ganz dem kapitalistischen Markt zu entziehen, da greift ihr ja schon ein bisschen nach den Sternen. Ja, was war jetzt eure Intention hinter dieser Broschüre, sozusagen das ganz Große mal an die Wand zu werfen? Was versprecht ihr euch davon?
Ich glaube, dass wir mit der Broschüre beides tun. Wir werfen das ganz Große an die Wand, aber eben auch das ganz Kleine, ohne dass es eben nicht funktioniert. Es muss auf jeden Fall politische Entscheidungen geben. Das sind ja keine willkürlichen Prozesse, die Bedingungen verändern und verschärfen von Mieter und Mieterinnen, sondern das sind politische Entscheidungen. Und wenn eben entschieden wurde, dass ganz viele Häuser eben privatisiert werden, um den Haushalt eben zu halten, dann ist das fatal. Und dann, das heißt, dann muss hier in die Politik hineingewirkt werden. Und zu dem Punkt, wir greifen nach den Sternen, naja, wurde auch mit der Broschüre vorgeworfen, so reformistisch zu sein und irgendwie Appelle an den Staat zu richten. Das ist sicherlich in Teilen nicht ganz unrichtig. Das Problem ist nur, es muss halt irgendwo begonnen werden, und hier hilft dann eben keine Elfenbeinturmpolitik, sondern da muss halt direkt in die Mieterinnenorganisierung hineingegangen werden, da muss unterstützt werden, da müssen Workshops angeboten werden, damit eben Menschen sehen, sie haben die Möglichkeit, auch da Veränderungen mit herbeizuführen.
Mieterinnenkämpfe in Berlin. Du hast schon auf die Kampagne angespielt, Deutsche Wohnen AG enteignen. Vielleicht kannst du noch mal so ein Beispiel konkreter beschreiben, wo Mieterinnenkämpfe wirklich gut funktioniert haben und wo Sachen erkämpft wurden.
Ein Beispiel ist das neue Kreuzberger Zentrum. Das ist sozusagen direkt am Kotti. Das sollte eigentlich von einem großen Investor übernommen werden, und dort hat sich dann eben Kotti & Co. gegründet, die dann neben vielen anderen weiteren Engagements eben dazu beigetragen hat, dass eine landeseigene Genossenschaft letztendlich diesen Häuserkomplex mit, glaube ich, so 300 Wohneinheiten letztendlich gekauft hat. Also das war sozusagen mal so ein Teilerfolg. Und vielleicht zum Stichwort Enteignen, da gibt es ein Beispiel aus Hamburg, dort wurde ein Vermieter enteignet, weil er ganz bewusst die Wohnung hat leer stehen lassen. Und dort griff eben dann dieses rechtliche Tool, wenn Wohnungen verfügbar sind und sie aber eben nicht vermietet werden, dann ist das für das Allgemeinwohl eben nicht tragbar, und deswegen wurde die Person da enteignet.
Genau, noch kurz, also das zwei Teilerfolge, einmal Kotti und Co. und eine Enteignung in Hamburg, bei der der Vermieter eben absichtlich sehr viel Leerstand produziert hat.
Ja.
Wie können sich denn jetzt solche kleinere lokale Initiativen vernetzen und eben zu einer größeren Bewegung werden?
Es gibt ja tatsächlich in Berlin verschiedene Vernetzungen. Davon ist eins eben Kotti und Co. Dann gibt es eine Vernetzung in der Otto-Suhr-Siedlung, die auch zur Deutschen Wohnen gehört. Das heißt, es gibt schon Vernetzung, allerdings dann eher in so Stadtteilen wie Kreuzberg und Neukölln. Und das ist sozusagen dann eben ein weiteres Problem, dass die einzelnen kleineren Innis innerhalb der Stadtbezirke zusammenkommen. Und zum Beispiel, wenn sie die Gemeinsamkeit haben, dass sie beim gleichen Vermieter eine Wohnung haben, dann ist das natürlich ideal, wenn die sich vernetzen. Und dazu hat eben diese Deutsche Wohnen Enteignen-Kampagne eben aufgerufen, dass genau sich diese Initiativen und weitere stadtpolitische Engagierte angesprochen fühlen. Und es sind verschiedene Sachen geplant, öffentlichkeitswirksam, um eben immer mehr Leute, die entweder direkt betroffen oder indirekt betroffen sind, weil sie halt auch eine Mietwohnung haben, dass es einfach publik wird. Es gab eine große Demonstration, wo auch sehr, sehr viele Bündnisse, Initiativen beteiligt waren. Also das Echo ist sehr, sehr groß. Es ist einfach gerade ein großes Thema in Berlin. Es ist sozusagen der richtige Zeitpunkt, hier Leute nicht nur anzusprechen, sondern auch mitzunehmen, die einfach die Problematik erkannt haben und dafür sind, dass sich hier stark was ändern muss. Also nicht nur in Berlin, aber die Idee wäre schon, dass es dann eben auf andere Städte überschwappt, also Dominoeffekt.